Hallo, war schon länger nicht mehr hier, ne? Das hat den Grund, weil ich jeden Sonntag woanders bin, ne? Es hat so zugenommen, da ist wenig Platz. Nächstes Jahr bin ich in Rente. Ist trotzdem kein Platz. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so. Aber die christliche Hoffnung, die stirbt nicht. Auch nicht zuletzt. Und unser Thema heute ist Hoffnung. Und ich habe gedacht, ich suche doch mal ein paar Zitate zu dem Thema Hoffnung raus. Die habe ich euch natürlich mitgebracht. Wir blenden das erste ein. Das Hoffen auf Gutes ist vergleichbar mit dem Biss in eine saure Zitrone. Da hat also jemand Zitronenerfahrung gemacht mit der Hoffnung. Hat ihm das Maul zusammengezogen. War wohl schwierig mit der Hoffnung. Nächstes Zitat. Es kommt unverhofft für den, der auf nichts mehr hofft. Wenn du meinst, es geht nicht mehr, wie geht's weiter? Auch diese Erfahrung haben scheinbar Leute gemacht. Die Hoffnung aufgeben bedeutet nach der Gegenwart auch die Zukunft preisgeben. Der Glaube und die Hoffnung tragen ein himmlisches Gewand. Ich behaupte, Glaube und Hoffnung gehört zusammen. Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Frage ist, kann man Hoffen lernen? Ich sage ja. Das letzte Zitat, das ich mitgebracht habe. Die höchste Form der Hoffnung ist die überwundene Verzweiflung. Wie können wir den Begriff Hoffnung definieren? Und dazu habe ich mal kurz bei Wikipedia, kennen ja alle, ne, vorbeigeschaut und die schreiben dazu Folgendes. Hoffnung, vergleiche Mittelniederdeutsch, hopen, hüpfen, vor Erwartung unruhig springen, zappeln, ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Dann schreiben Sie weiter, das kann ein bestimmtes Ereignis sein, aber auch ein grundlegender Zustand wie etwa anhaltende Gesundheit oder finanzielle Absicherung. Hoffnung ist die umfassende, emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Hoffend verhält sich der Mensch optimistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz. Hoffnung kann begleitet sein von der Angst und der Sorge, dass das Erwünschte nicht eintreten wird. Ihr Gegenteil ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation oder die Depression. Soweit Wikipedia. Jeder von uns hat doch gewisse Erwartungen an das Leben. Hast du welche? Darf ich dich fragen? Also ich finde es gesund, wenn man Erwartungen hat. Ich finde es eigentlich fast ein bisschen traurig, wenn man da überhaupt keine Erwartungen mehr hat. Wenn man zum Beispiel Depressionen hat, ich hatte ja mal welche ein Jahr lang, da habe ich nichts mehr erwartet. Aber da habe ich nicht mal meine Gitarre in die Hand nehmen können, ich war zu nichts mehr fähig. Aber unter normalen Umständen, wenn man gesund ist, denke ich, hat der Mensch Erwartungen an das Leben. Und klar, wir hoffen ja immer, dass etwas Wünschenswertes eintrifft, nicht wahr? Aber ist das immer so? Spielt das Leben nicht auch ganz andere Melodien, die uns so gar nicht gefallen? Werden wir nicht hier und da vom Leben enttäuscht? Und jawohl, Gott lässt es zu. Und ich werde euch heute drei kleine Geschichten erzählen, die das Leben schrieb. Also keine aus Büchern, das haben Leute wirklich so erlebt. Und ich denke daran, an diesen drei kleinen Geschichten kann deutlich werden, wie es um die christliche Hoffnung bestellt ist. Die erste Geschichte. Ich habe sie mal genannt, Hoffnung, die uns im Hals stecken bleibt. Ich kenne ein Ehepaar, etwa mein Alter, ein bisschen jünger, die in jungen Jahren beide ganz intensiv, ganz viel für das Reich Gottes getan haben. Er war leitend in einer großen Gemeinde tätig. Nach ihrem ersten Kind mussten sie eine Totgeburt verkraften. Vor Monaten war der Geburtstermin für ihr erstes Enkelkindchen. Und natürlich hofften sie und beteten, dass bei der Geburt alles gut geht. Leider wurden ihre Gebete so nicht erhört und ihr Hoffen nicht erfüllt. Das Kindchen verstarb bei der Geburt. Meine Frau und ich besuchten die beiden und sie teilten uns unaufgefordert die Veränderung ihres Glaubens mit. Sie meinte, ich habe zu Gott gebetet. Ich habe ihm gesagt, dass ich keinen Glauben mehr habe. Der ist weg. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn du Gott bist, dann gib mir Glauben. Ich kann nicht mehr. Er meinte, in Anbetracht des Leidens in dieser Welt und dass Gott kleine Kinder bei der Geburt sterben lässt, kann ich nicht mehr an einen Gott der Liebe glauben. Ich schließe Gott nicht aus, sagte er. Ich suche ihn eventuell neu, aber so oberflächlich und erklärend, wie ihn die Freikirche darstellt, das ist nicht mehr mein Ding. Was sagt ihr dazu? Ist diese Reaktion der beiden nicht irgendwo auch ein bisschen zu verstehen? Verliert man seine Hoffnung, ja, dann kann sich Resignation oder was auch immer breit machen. Hoffnung, die im Hals stecken bleibt, die uns den Atem verschlägt. Es heißt in Hiob 14 im Alten Testament, denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus und seine Triebe bleiben nicht aus. Das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen, ne? Wenn so ein großer Baum komplett abgeschnitten worden ist, du kommst nach einiger Zeit vorbei, du meinst, er ist tot, ja von wegen. Der treibt neu aus, ganz anders als vorher. Und vielleicht ist das für die beiden auch so. Erstmal ist ihr Glaube weggeschlagen worden. Aber Gott ist ja auch noch da. Und ich bete jeden Tag seitdem für die beiden. Und ich glaube von Herzen, dass Gott sie wieder auffangen wird. Den Glauben können sie nicht aus sich heraus erzeugen. Das geht nicht. Sondern Gott muss ihnen den Glauben schenken. Das ist mein Gebet. Und spätestens, wenn sie durch das Todestal gehen, muss ja jeder Mensch durch, wird Gott sie abholen, um sie zu sich zu holen. Und da werden sie ihr eigenes totgeborenes Kindchen und Enkelkindchen freudig in den Arm nehmen, denn die Kinder leben. Die zweite Geschichte. Kolosser 1 heißt es, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Und wenn wir auch in diesem irdischen Leben von Gott auf Wünschenwertes hoffen dürfen, denke ich, dass unsere eigentliche Hoffnung viel mehr auf die grenzenlose Ewigkeit bei Gott bezogen ist. Wir leben doch so diesseitig bezogen als Christen. Wer von uns hat die Ewigkeit im Blick und bestimmt daraufhin seine ganze Lebensweise im Alltag? Wer macht das? Muss ich mich an die eigene Nase packen? Aber eigentlich geht es um die Ewigkeit, eines Tages bei Gott zu sein. Am Gospelzentrum in Essen sind wir bemüht, einmal im Jahr einen Referenten von Open Doors bei uns zu haben. Kennt ihr, glaube ich, ne? Genau. Und der Referent erzählte uns, dass Islamisten christliche Familien zwangen, unter Androhung der Tötung, ihren Glauben an Jesus zu widerrufen. 4 Familien taten das. Sie widerriefen ihren Glauben an Jesus und 4 Familien taten es nicht. Die letztgenannten wurden alle getötet. Und diese Christen, die gingen in den Tod freiwillig, voller Hoffnung auf die Ewigkeit Gottes. So etwas Ähnliches habe ich von einem Aramäer gehört, wo ich vor einiger Zeit eingeladen war. Seine Vorfahren, die wurden genauso behandelt. Und dann haben sie sich gesagt, wenn ich jetzt noch 30, 40 Jahre lebe auf Erden, dann gehe ich doch lieber direkt zu Gott. Heute noch, dann sollen sie mich töten. die dritte Geschichte. Da heißt es im Psalm 71, denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von Jugend an. Als ich vor über 40 Jahren zum Glauben kam, bekehrten sich auch Freunde. Einer heißt Peter. Und der Peter war damals ziemlich, als er noch nicht gläubig war, ziemlich chaotisch unterwegs. Von der Arbeit war er geflogen, von zu Hause war er rausgeflogen, er nahm Rauschgift. Und dann sah man ihn manchmal an der Duisburger Sechsseenplatte mit nacktem Oberkörper, mit dem Knüppel in der Hand, die Augen drehten, wieder vollgekifft, voller Rauschgift. Und er lief da rum. Den konntest du wegwerfen. Nun, als er gläubig wurde, änderte sich sein Leben gewaltig. Er wurde examinierter Krankenpfleger und lernte bald ein nettes, gläubiges Mädchen kennen. Nach der Hochzeit bekamen sie 3 Söhne, bauten in Wildeshausen, liegt bei Bremen, ein Haus und arbeiteten beide in der Gemeinde mit. Und sie, seine Frau, war neben ihren vielen Aufgaben auch noch in der Gemeindeleitung tätig. Und es war etwa vor so ungefähr 4 Jahren, da wurde seine Frau schlimm krank. Ihre schweren Depressionen erforderten einen Klinikaufenthalt. Da bekam Peter die Nachricht, dass seine Frau aus der Klinik abgehauen sei. Die Tage verstrichen und sie war nicht aufzufinden. Peter und seine Söhne hofften natürlich, dass man sie findet, lebend findet. Allerdings mischte sich in das Hoffen die schlimmsten Befürchtungen bei. Und während dieser Zeit hatte Peter einen Traum oder war es eine Vision, er kann es bis heute nicht unterscheiden. Er sah seine Frau plötzlich lächelnd im Raum stehen. Freudig lief er auf sie zu und wollte sie umarmen, doch zu seiner Überraschung konnte er nur durch sie hindurchgreifen. Und lächelnd sagte sie zu ihm, du kannst mich nicht mehr festhalten. Wochen später fand man seine Frau tot im Wald. Sie hatte einen Abschiedsbrief bei sich, darauf stand, ich liebe euch alle, aber ich halte das Leben nicht mehr aus. Peter musste an seinen Traum oder Vision denken und das gab ihm Hoffnung. Er sagte, meine Frau ist nicht mehr an den irdischen Leib gebunden. Ihre Existenz ist nun eine ganz wundervoll andere, meine Frau ist bei Gott und sie lebt. Wie gesagt, das war etwa vor 4 Jahren. Vor ungefähr einem Jahr rief Peter mich an und sagte, du Uwe, bei mir haben sie Krebs festgestellt, Speiseröhrenkrebs und das ist ein sehr aggressiver Krebs. Ich bin der Krankenpfleger, sollte der Krebs gestreut haben, lasse ich nichts mehr machen. Jeder Mensch muss irgendwann sterben, wenn ich dran bin, bin ich dran. Dann regle ich alle meine Sachen und so weiter. Und dann sagte er mir, ich will dir was sagen, die Diagnose hat mich nicht umgehauen, echt. Was auch passiert, ich weiß letztlich, mein Leben liegt in Gottes Hand. Und ich muss ehrlich sagen, als er mir das am Telefon sagte, das klang überhaupt nicht aufgesetzt oder dass er sich da selbst was vormachte, sowas gibt es ja vielleicht auch. Nein, sondern das klang irgendwo wie im Frieden Gottes, der war geborgen, der Bursche. Seine Geborgenheit in Gott kam voll rüber, sogar übers Telefon. Den nächsten Tag hatte er mir auf einen Anrufbeantworter gesprochen, er wollte mal zu mir kommen und mit mir reden. Nächsten Tag rief ich zurück und ich war schlagartig sehr betroffen, sehr betroffen. Er sagte mir, Uwe, ich kann nicht kommen, es ist etwas Schlimmes passiert. Ich dachte mir, was denn jetzt schon wieder, Mensch? Mein ältester Sohn hatte einen schlimmen Unfall. Er ist mit dem Fahrrad unter die Straßenbahn gekommen. Und ich habe an diesem Tag sofort alles stehen und liegen gelassen und bin sofort nach Wildeshausen, also bei Bremen, rübergefahren zu ihm, um einfach da zu sein. Und in unserem Gespräch meinte Peter dann zu mir, du, nach 2 bis 3 Jahren Trauer wegen meiner Frau, konnte ich vor Gott ein Ja finden zu ihrem Tod. Auch zu meiner Krebsdiagnose habe ich bereits ein Ja gefunden, aber zu dem, was da mit meinem Sohn passiert ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fragte ihn, wie heißt dein Sohn? Er sagte, Falk heißt er und er ist erst 27 Jahre alt. Die Straßenbahn hatte ihn zerquetscht und er konnte nur noch an Maschinen leben. Eigentlich, er hatte überhaupt keine Überlebenschance. Und die Untersuchung ergaben, Falk war 100% hirntot. Und so gab sein Vater die Einwilligung, die Maschinen abzustellen. Und zunächst wollte er die Beerdigung selbst übernehmen. Ich riet ihm aber davon ab und er war dann einsichtig. Und so fuhr ich wieder nach Wildeshausen mit meiner Frau, um die Beerdigung abzusprechen und auszurichten. Und Peter sagte mir in diesem Gespräch, du Uwe, die Trauerhalle, die wird nicht reichen. Wir müssen ins Gemeindehaus der Freikirche gehen. Es werden sehr, sehr viele Leute kommen. Mein Sohn Falk hatte gute Verbindungen hinein in die Musik und in die Kunstszene. Er war auch politisch aktiv und arbeitete als Dozent. Die vielen Leute, die kommen werden, die sind alle nicht gläubig. Uwe, die sollen von Jesus hören. Das war mein Auftrag. Und ganz ehrlich, ich dachte mir, wie kann ein Vater, der erst vor wenigen Jahren tragisch seine Frau verloren hat, über dem selbst die Krebsdiagnose schwebt und der gerade erst seinen geliebten Sohn auf tragische Weise verloren hat, so nach vorne hin denken, im Glauben, evangelistisch ausgerichtet zu sein, auf Jesus zu zeigen? Ich denke, so etwas ist menschlich gar nicht möglich. So etwas ist nur durch den Geist Gottes möglich. Sonst geht sowas überhaupt nicht. Und ich habe in meinem Leben etwa, ich habe aufgehört, schon längst zu zählen, ich sage mal, über 150 Beerdigungen gemacht. Und diese von Falk, die war außergewöhnlich. Dieser junge Mensch, Falk, im Alter von 27 Jahren, hatte in seinem Leben wirklich Spuren hinterlassen. Der Gemeindesaal konnte die vielen jungen Menschen gar nicht alle fassen. Es waren dicke, weit über 200 Leute gekommen. Und Wut und Unverständnis war zu Beginn deutlich spürbar im Raum, als die alle reinkamen. In meiner Begrüßung griff ich das ganz ehrlich auf. Ich habe ausgesprochen, was im Raum war, indem ich an den Anfang stellte, an Gott zu glauben, heißt auch, diesen Gott ein Leben lang auszuhalten. Und auch betete ich zu Anfang, Gott, wir sind wütend auf dich. Aber wir laden dich trotzdem in diese Trauerfeier ein. Und die Atmosphäre nahm eine Wende, als Peter, der Vater des verstorbenen Sohnes, nach vorne kam und erzählte, wie glücklich war ich, als ich meinen Sohn Falk das erste Mal im Arm hielt. Und im Weiteren brachte er sogar eine Spur von adäquatem Humor. Er sagte, was wir alle als Familie nie verstanden hatten und die anderen, war, dass Falk Bayern-Fan war. Und wie erlösend, muss ich wirklich sagen, war nach der anfänglichen, angespannten Betroffenheit, und das waren so viele Leute, die waren alle betroffen, das hat Kraft gekostet, wie erlösend war es, als, ähnlich wie ihr jetzt, als spontan die Leute ein wenig lachen mussten. Das war nötig. Zum Schluss sagte Peter, Falk hat sich in jungen Jahren für Jesus entschieden. Ich weiß, ich werde ihn eines Tages wiedersehen. Und die angereiste Band spielte unter Tränen einige Songs. Und in meiner Predigt gab Gott mir in meiner großen Schwachheit Worte, so denke ich, so hoffe ich, die die jungen Leute vielleicht nachdenklich stimmten, wichtig, ohne sie zu bedrängen. Und als Erika, meine Frau, und ich uns an diesem Tag von Peter verabschiedeten, meinte Peter zum Schluss, nach meiner Chemo, der Krebs hatte also bislang nicht gestreut, deshalb nahm er die Chemo auf sich, werde ich einige junge Leute von der Beerdigung einladen zu mir nach Hause und sie fragen, wie sie die Predigt fanden. Ich möchte mit ihnen über Jesus reden. Nach der Chemo hätte Peter eine sehr 4-5-stündige Operation eigentlich gehabt. Das war gar nicht gut, was er erzählte, was die mit ihm machen wollten. Danach wäre nichts mehr wie vorher gewesen. Doch weitere Untersuchungen ergaben, der Krebs war nicht mehr da. Der war weg. Auch nach einem Jahr Untersuchung nichts mehr. Ich komme zum Schluss. Na, dann hoffen wir mal, dass alles gut geht, sagt der Ungläubige und meint sein Schicksal. Wir blenden einmal das Bild bitte ein. Wir hoffen nicht ins Nichts. Unsere Hoffnung ist gepaart im Vertrauen zu Gott. Und Hoffnung kann man lernen, haben wir zu Anfang gehört. In unserer Hoffnung ergeben wir uns in den Willen Gottes. Das letzte Bibelwort, Epheser 1, da heißt es: Und er gebe euch erleuchtende Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Amen, soweit. Danke fürs Zuhören.